Einen guten Morgen wünsche ich euch allen hier. Ich freue mich für jeden, der gekommen ist, denn es ist ja jetzt wirklich Fastnachtszeit hier. Gestern hatte ich mit meiner Tochter telefoniert in Berlin. Wir sind zu Hause in Bergneustadt nie große Fastnachtsfans gewesen. Wir sind ja auch kurz vorm Sauerland, das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Aber meine Tochter beschwerte sich und sagte, hier in Berlin ist ja überhaupt nichts los mit Fasnacht. Man sieht ja keinen, der irgendwie verkleidet rumläuft. Sie selber hat nie an Fasnacht teilgenommen, aber irgendwie vermisst sie doch diese rheinische Kultur. Eine merkwürdige Geschichte. Viele von euch fliehen, ich weiß das, wir kennen manche Kölner hier, die sagen, wenn Fasnacht ist, das ist für mich die Zeit für Kurzurlaub, ich will hier nur raus. Ich weiß, als Junge, so 8, 9 Jahre, durfte ich nicht auf Fastnacht gehen. Das war bei uns zu Hause in unserer pietistischen Prägung nicht denkbar. Und ich weiß, wie sehr ich gequengelt habe, dass ich so als 8-, 9-Jähriger als Cowboy verkleidet auf eine Fastnachtsveranstaltung ging. Das nur, weil ich meine Eltern so endlos genervt und gequengelt habe, bis sie endlich nachgegeben haben. Ist aber schon ein paar Jahre her, gebe ich zu. An ein Fastnachtslied kann ich mich noch gut erinnern. Wahrscheinlich kennt ihr es besser als ich. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir nur kleine Sünder sind. Kennt ihr das, oder? Ne, irgendwie, ich weiß noch nicht mal, ob der Text so genau stimmt, aber wie bitte? Weil wir so brav sind, ja. Und das ist ein schöner Gedanke. Wir wollen ja eigentlich brav sein. Dieses Bravsein ist etwas, was durchaus attraktiv ist. Und ich finde auch als Christ ist das für mich etwas Wünschenswertes. Ich möchte gern als Christ nicht eine traurige Figur abgeben, sondern ich möchte gerne als Christ so leben, dass es Jesus Christus gefällt. Und dann weiß ich, dass mir immer wieder das auch schwer fällt, dass ich mal daneben tappe, dass ich mal einen Fehler mache, dass da irgendwo was kommt, was Gott nicht wirklich gefällt. Und ich merke, Glauben bedeutet einen Kampf aufzunehmen. Es ist der Kampf, in seinem Leben Veränderung zu erfahren. Wenn wir diesen Kampf aufnehmen, ist das gut. Manchmal wird aber aus diesem Glaubenskampf ein Glaubenskrampf. Und wenn es ein Glaubenskrampf wird, dann kommt etwas von einer Zwanghaftigkeit hinein, in der dieses befreiende Evangelium von Jesus Christus nicht mehr so wirklich durchdringen kann. Der Johannes schreibt in seinem ersten Brief an eine Gemeinde, in der Leute Einfluss gewonnen haben. Und die Leute, die Einfluss gewonnen haben, sagen, du pass mal auf, das mit Sünde, mit Schuld, mit Glaubenskampf, darauf kommt es eigentlich gar nicht wirklich an. Es kommt darauf an, dass wir uns als Menschen vervollkommnen, dass wir ethisch bessere Menschen werden. Und es geht darum, dass wir so die tiefen geistigen Zusammenhänge der jenseitigen Welt verstehen. Sünde, Schuld, Jesus, Kreuz, Tod, Vergebung, das ist alles so dunkel, das ist alles so finster und alles so trüb. Wir sollten uns viel mehr mit den Dingen beschäftigen, die uns vorantreiben, die uns positiv bestätigen und motivieren. Diese Grundhaltung, die diese Menschen damals in die Gemeinden hineintrugen, nennt man später von der Geschichte her gesehen die Bewegung der sogenannten Gnosis. Es geht nicht um Schuld und Sünde und Jesus am Kreuz, sondern es geht um Erkenntnis, Verständnis jenseitiger Welten. Du bist ein guter Mensch, du bist auf einem guten Weg. Lass diesen Glaubenskrampf von Jesus. Diese Geschichte klingt sehr gut, sie klingt auch durchaus modern. Aber Johannes sagt, wenn wir diesen Weg und diesen gedanklichen Weg einschreiten, dann verlieren wir die Wirklichkeit aus den Augen. Wir verlieren das Heil in Jesus Christus aus den Augen. Und deshalb schreibt er sehr leidenschaftlich und intensiv in seinem ersten Johannesbrief. Und ich möchte gerne wenige Verse lesen, die ihr sicherlich sehr gut auch im Kopf habt, aber die ich mal besonders auf diesen Gedanken hinlegen möchte. Wir führen einen Glaubenskampf, aber es ist kein Glaubenskrampf. In Kapitel 1, Vers 8 beginne ich. Johannes sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Sachwalter beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Was stellt Johannes hier als erstes heraus? Als erstes stellt er heraus und ermutigt uns mit dem Gedanken, steh zu deiner Sündhaftigkeit. Denn wir haben es zweimal gelesen, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Es ist tatsächlich etwas, was wir theoretisch locker sagen würden. Wenn ich jetzt mit euch ein Experiment machen würde und würde sagen, wollen wir bei allem miteinander sagen, wir sind Sünder. Ich bin sicher, ihr würdet alle mitmachen, ja? Wenn ich aber dich persönlich anschauen würde und dich und dich und ich sagen würde, ja, du hast recht, wenn ich dich angucke, du bist ein Sünder. Jetzt gucke ich ihn an, ne? Er zuckt schon. Und auf einmal merken wir, so persönlich war es doch nicht gemeint. So kollektiv ist das immer in Ordnung, weil wir ja alle wissen, wir sind unvollkommene Menschen. Aber wenn es dann konkret an uns geht, an uns persönlich oder an konkrete Lebenssituationen, in denen wir uns falsch verhalten haben, auf einmal merken wir, dass es nicht so leicht zu sagen, mea culpa, meine Schuld, ich bin es gewesen, Herr, das war nicht in Ordnung. Warum? Ich denke, es ist zunächst einmal demütigend, einzugestehen müssen, dass man nicht perfekt ist, dass man einen Fehler gemacht hat, dass man an einer Stelle eine sündhafte, falsche Verhaltensweise und Denkweise an den Tag gelegt hat. Das zeigt uns immer wieder, ich bin ein Mensch, der im Bereich von Fehlern und von Irrtümern und von falschem Verhalten ist. Das gehört auch zu meinem Leben. Nicht nur die guten Dinge, sondern auch das Böse kommt heraus. Und wenn es noch so subtil ist, es ist einfach da. Ich bin fähig zur Sünde, selbst wenn ich sie nicht will. Das kann sehr frustrierend sein für manche Menschen. Ich habe Menschen erlebt im Gespräch, die sagten, das ist etwas für mich, ich komme da kaum drüber weg. Immer wieder mache ich Fehler, wo ist bei mir was falsch, wo müsste ich eigentlich, als Christ dürfte ich doch eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte ich schon viel mehr und viel weiter. Und auf einmal sich zuzugestehen, ja, ich bin vielleicht schon so lange Jahre Christ, aber viele Dinge brechen einfach immer wieder aus meinem alten Leben durch. Auch wenn ich mich bemühe, auch wenn ich ringe, den Glaubenskampf zu führen, aber immer wieder entdecke ich, da bricht so diese althafte Natur in mir durch. Man kann jetzt natürlich auf der einen Weise damit umgehen und sich selber betrügen. Das geschieht in diesem Karnevalslied, weil wir alle so brav sind. Jeder, der das Lied singt, weiß, dass er nicht wirklich brav ist, sondern sich mit dieser schönen Aussage nur tröstet, hinwegtröstet. Man vertuscht das. Wir belügen uns selber. Wir spielen vielleicht auch in der Gemeinde vor anderen etwas vor. Guckt mal, wie toll ich in meiner geistlichen Entwicklung vorangekommen bin. Sowas passiert ja auch schön, wenn man so Zeugnisgottesdienste hat, ja. Habt ihr vielleicht auch manchmal an Silvester oder irgendwo. Wer geht schon nach vorne und sagt, liebe Geschwister, ich wollte euch sagen, in der letzten Woche habe ich mich als Mensch fürchterlich geschämt über mich selber und war erschrocken, wie ungeistlich ich gehandelt habe. Ich wollte euch das nur mal sagen. Amen. Mach keine. Man geht nach vorne und erzählt die Erfolgsgeschichten, man erzählt die guten Dinge, man sagt, was Gott an mir getan hat, man hat die wunderbaren Dinge nach dem Motto, schaut, so bin ich. Ich habe mich immer gewundert, wenn so Zeugnisse kamen von Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die hatten meistens so einen Berichtsteil aufgeteilt, ihr Leben vor ihrem Glaubensbezug zu Jesus und nach ihrer Bekehrung. Für mich war in der Regel der erste Teil der interessantere. Da berichteten sie, was sie gemacht haben, dies und das. Und dann bin ich zum Glauben an Jesus gekommen. Dann hat er mir alle Sünden vergeben und ab dann wurde es oft ziemlich langweilig in der Berichterstattung. Nicht bei allen. Bei vielen merkte man, jetzt atmen sie auf. Christus hat mein Leben neu gemacht. Und dann merkt man, sie sind so froh, dass das Alte rum ist und das Neue da ist. Aber wenn man diesen Kampf hat und dann einzugesteht, ich bin schon so lange Jahre Christ und immer wieder, das will man sich nicht so gerne eingestehen. Und deshalb ist es mühsam, sich immer wieder auch im Spiegel des Lichtes des Wortes Gottes anzuschauen. Johannes sagt, das ist nicht nur Selbstbetrug, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, sondern es ist auch im gewissen Sinne ein Weg, wie wir Gott zum Lügner machen. Wie machen wir Gott zum Lügner? Wir sagen, lieber Vater, du hast deinen Sohn Jesus gegeben in diese Welt. Er ist gestorben am Kreuz für die Sünden der ganzen Welt. Jetzt habe ich eine gute Nachricht für dich. Für mich wäre es nicht wirklich nötig gewesen, weil ich mich ja so gut bemühe in meinem Glauben. Wenn Gott uns anschaut, dann sagt er, ich liebe dich von ganzem Herzen. Aber du bist ein Mensch, der in seinem inneren Wesen und in seiner Haltung und seinen Taten immer wieder gegen mich sich auflehnt und rebelliert. Und weil das so ist und ich dich trotzdem liebe, habe ich meinen Sohn gesandt. Nicht, weil du so gut bist, sondern weil du mich brauchst, weil ich dir so gut bin. Von daher nennt Johannes diese Leute auch die Feinde des Kreuzes. Auch Paulus nennt das. Das sind die Feinde des Kreuzes. Sie können mit dem Kreuz Jesu nichts anfangen. Da stirbt einer am Kreuz für mich. Schrecklich aber auch. Mit dem Gedanken kann ich mich gar nicht anfreunden. So schlimm soll es um mich stehen, dass da einer für mich gestorben ist. Ja, wie will ich das gar nicht? So schlimm ist es mit mir doch nicht. Es ist eine Tendenz, auch heute in der Christenheit, in der Theologie, viele leugnen den Sühnetod Jesu, weil der Sühnetod Jesu, das klingt so dunkel, so finster, so traurig, irgendwie so blutrünstig. Brauchen wir das eigentlich? Klammer auf, wo ich doch eigentlich gar nicht so ein schlechter Mensch bin und mich doch relativ gut bemühe. Und das muss Gott doch irgendwie respektieren und anerkennen. Mensch, Wolfgang, klar, nicht alles perfekt. Aber so toll, wie du dich so als Christ gibst, ist schon in Ordnung. Da müssen wir das mit Jesus, das können wir bei dir weglassen. Nein, gerade nicht. Was Johannes hier sagt ist, wenn wir unsere eigene Sündhaftigkeit zu ihr nicht stehen und uns nicht mehr als Menschen verstehen wollen, die gegen Gott rebelliert haben und immer wieder auch als Christen versagen, dann verlieren wir den Kern unseres Glaubens. Nun kommt von daher aber das Eingestehen, dass wir sündhafte Menschen sind, immer nur dann wirklich zur Geltung, wenn wir eine Lösung in Sicht haben. Johannes sagt, Selbstbetrug ist keine Lösung. sondern die Lösung liegt daran, dass wir uns der Gnade Gottes anvertrauen dürfen. Und das ist ein Gedanke, den Johannes hier weiterführt. Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Das Ziel ist völlig klar. Für uns als Christen geht es darum, dass wir uns positiv verändern. Dass wir, sagt Paulus mal, umgestaltet werden in das Bild Jesu Christi. Wir sollen lernen, unser Leben zu verändern, an unserem Charakter zu arbeiten. Das ist doch gar keine Frage, natürlich. Aber es wird nicht so vollkommen gelingen, dass wir irgendwann uns auf die Schulter klopfen können und sagen, lieber Vater im Himmel, ich hab's geschafft. Wir brauchen den Gott, der uns Gnade gibt. Und das ist die Formulierung, die Johannes hier bringt. Wenn wir aber sündigen. Und was ist, wenn das geschieht, wenn wir aber sündigen? Dann erklärt Paulus oder Johannes hier, dass wir einen Vater im Himmel haben, der es gut mit uns meint. In Ägypten war ja ein intensiver Totenkult und man wusste, wenn ein Mensch stirbt, kommt er in die jenseitige Welt, er muss dann vor den Göttern Rechenschaft ablegen. Und dann hat man Toten eine Literatur mit auf den Weg gegeben. Das ägyptische Totenbuch ist so eine Literatur. Und in diesem ägyptischen Totenbuch standen Anweisungen drin, wie man sich verhält, wenn man nach dem Tod vor das göttliche Gericht kommt. Die Hauptsache ist gewesen, leugnen, 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 was das Zeug hält. Ich war es nicht. Ich bin unschuldig. Und irgendwie hoffen, dass die Götter sich bedupschen lassen und betrügen lassen und dass sie sagen, ist okay, du bist völlig unschuldig, geh mal durch. Das ist natürlich ein Weg. Leugnen, leugnen, leugnen. Aber es ist kein Weg, der zum Ziel führt. Das, was Johannes hier sagt, ist, wir dürfen vor Gott ehrlich werden. Und das können wir vor Gott nur deshalb, wenn wir wissen, dass er es gut mit uns meint. So schreibt Johannes hier, wir haben einen Sachwalter beim Vater. Das heißt, er spricht uns als Menschen an, die an Jesus glauben, die einen himmlischen Vater haben. Und mit diesem Vaterbild verbindet sich etwas Positives. Der Vater als derjenige, der seine Kinder liebt. Der Vater, der es gut meint mit uns, deshalb lehrt Jesus uns das Vater unser und nicht Allherrscher über uns oder Allmächtiger über uns, sondern Jesus lehrt uns, dass wir Vater zu Gott sagen dürfen. Und dieser Vater meint es auch dann unendlich gut mit uns, wenn wir versagt haben, wenn wir selbst nicht mehr leiden können, wenn wir uns selbst nicht mehr verzeihen können, dass es schon wieder passiert ist, dann ist der Vater da, der sagt, nein, ich meine es trotz allem gut mit dir. Du bist mein geliebtes Kind. Und du bleibst auch mein geliebtes Kind. Auch wenn du in deiner Jesus-Nachfolge daneben tappst, auch wenn du noch nicht zufrieden bist, wie du dich vielleicht verändern wolltest und verändern lassen wolltest durch den Heiligen Geist, sondern ich liebe dich und stehe zu dir, so wie du bist. Diese Aussage ist krampflösend. Denn dann muss ich vor Gott nicht diesen zwanghaft ständig Guten spielen und muss vor Gott nicht sagen, lieber Vater im Himmel, guck mal, es war nicht so und eigentlich bin ich ja nicht schuld und eigentlich war es die Situation. Ich bemühe mich, lieber Vater, nächstes Mal wird's besser. Und dann kommt dieser innere Druck, Gott zu zeigen, hey, da steckt doch viel mehr Positives in mir drin. Und Johannes sagt, du darfst vor Gott sein, wie du bist, mit deinen schönen Seiten, aber auch mit deinen unvollkommenen, mit deinem Elend. Vor Gott darfst du sein, wie du bist, weil er dir gut ist. Voraussetzung ist, dass wir das loslassen, was wir verkrampft als Schuld in den Händen halten. Es gibt eine tolle Geschichte, die mir ungeheuer gefällt. Es ist eine Geschichte vom alten Preußenkönig, vom alten Fritz. Der war gefürchtet für seine spontanen Ideen. Er stand morgen auf und frühstückte und sagte, oh, ich möchte heute mal ein Gefängnis besichtigen. Boah, völlig unangekündigt hat er sich aufgemacht zu irgendeinem Gefängnis und hat ein Gefängnis besichtigt. Keiner war darauf eingestellt, dass ein König kam, könnt ihr euch mal vorstellen. Und so hat er es mit anderen Sachen auch gemacht. Diese spontane, ich will mal besuchen, waren gefürchtet. Und so macht er sich eines Tages auf und besichtigt wirklich ein Gefängnis. Und dann müssen sie alle antreten. Und dann marschiert er die Reihe ab. Weshalb ist er da? Weshalb ist er da? Weshalb ist er da? Und alle witterten, der Preußenkönig ist da. Jetzt habe ich eine Chance, vielleicht komme ich hier raus. Und jeder von denen hat versucht, eine Ausrede zu bringen. Justizirrtum, war nicht so und was weiß ich alles. Und dann kam er an einen, weshalb ist er da? Majestät, ich habe gestohlen. Der alte Fritz baut sich vor ihm auf, guckt ihn scharf an und sagt, was hat er? Er hat gestohlen und ist in dieser ehrbaren Anstalt von lauter unschuldigen Menschen. Weiß er nicht, wie er mir diese edle Truppe versaut, wenn er länger hier bleibt? Nehme er seine Sachen und verschwinde er sofort hier aus diesem edlen Gebäude heraus. Der Typ wusste nicht, wie ihm geschah. Der hat seine Sachen genommen und war aus dem Gefängnis frei. Was war der alte Fritz? Das war ein guter reformierter Protestant. Und der alte Fritz wusste, wenn du jemand zu seiner Sünde steht, kann ich ihn begnadigen. Aber wenn lauter Unschuldige da sind, kann ich niemanden begnadigen. Deshalb ist der, der zu seiner Schuld stand, begnadigt worden, während alle anderen im Knast weiter sitzen blieben als völlig unschuldig verurteilte Menschen. Und das ist das Wesen Gottes. Gott vergibt gerne. Gott gibt gerne Gnade. Gott ist jemand, der es zutiefst gut mit uns meint. Aber er kann uns hier nur Gnade geben, wenn wir ihm sagen, wo und dass wir schuldig sind. Unschuldige kann Gott nicht begnadigen. Warum kann Gott uns begnadigen? Weil er uns einen Anwalt gegeben hat, einen Sachwalter. Manchmal wird es mit Fürsprecher übersetzt. Und dieser Fürsprecher ist Jesus Christus, der Gerechte. Da kann Gott nicht einfach sagen, ich lasse mal 5 Grade sein lassen, sondern Gott tut noch mehr. Er hat in seiner Gnade seinen Sohn gegeben, damit er für meine Schuld stirbt. Der Gedanke hier ist ein Anwalt. Ich habe glücklicherweise noch nie vor Gericht gestanden, auch nicht als Zeuge. Ich habe auch kein Interesse daran. Aber wenn, dann glaube ich, bräuchte ich einen guten Anwalt. Und dieser gute Anwalt, der würde sagen, Herr Klippert, wir machen jetzt einen Deal. Sie halten die Klappe. Sie sagen kein Wort. Und ich rede hier, damit Sie sich nicht um Hals und Kragen reden. Und dann würde der Anwalt, was weiß ich, mildernde Umstände und alles Mögliche geltend machen. Der Richter würde sagen, vielen Dank, Herr Anwalt, für Ihr Plädoyer. Trifft im Fall Wolfgang Klippert aber leider nicht zu. Urteil. Und dann kommt dieser Anwalt und sagt, Herr Richter, ich habe da noch eine Idee. Ich würde anstelle von Wolfgang Klippert die Strafe auf mich nehmen. So einen Anwalt findet ihr in ganz Köln nicht. Der würde sagen, Vater hat nicht geklappt, würde sein Honorar kassieren und dann würde er fröhlich nach Hause fahren. Aber ein Anwalt, der dann sagt, ich springe ein für meinen Mandanten, den gibt es hier nicht. Aber genau das tat Jesus Christus. Jesus sagt, ich formuliere das mal so, Vater, ich liebe diesen Menschen. Ich möchte nicht seinen Untergang. Du liebst diesen Menschen. Wir beide wollen, dass Wolfgang Clippert nicht zugrunde geht. Und aus diesem Grunde bin ich gekommen und nehme die Strafe auf mich, die er eigentlich verdient hätte. Von daher ist Jesus die Grundlage dafür, dass meine Schuld vergeben werden kann. Er ist derjenige, der mich so liebt, dass er für mich eintritt. Und das tut er immer wieder vor Gott. Lieber Vater, da weißt du, der Wolfgang kriegt diesen komischen Charakterzug nicht weg. Er bemüht sich, aber es ist wieder schief gegangen. Ich bin aber für ihn gestorben. Und deshalb bitte ich dich, dass du Gnade gibst. Denn ich habe mein Leben eingesetzt für ihn. Und auf einmal merke ich, ich kann wieder aufatmen. Martin Luther hatte ja einen jüngeren Freund, den Philipp Melanchthon, jemand, mit dem er sehr, sehr eng zusammenarbeitete. Luther war mehr so ein Draufgänger. Philipp Melanchthon war ein ganz zarter, gewissensbeladener Mensch. Und er litt immer wieder drunter, dass er so als Christ auch immer wieder versagte. Und dann kommt Luther, so wird berichtet, und sagt zu Philipp Melanchthon, Peka fortiter, sündige Tapferer. Oh, da kann man missverstehen. Das könnte man so stehen im Sinne, Mensch, mach dir nichts draus, Melanchthon, komm her, auf die eine oder andere Sünde kommt es auch nicht an, da geh mal wieder zur Beichte, wird wieder vergeben und ist wieder gut. Mensch, irgendwo, sei mal nicht so skrupulös und kleinkariert in deinem Glauben. Aber was er meinte, Luther, war etwas anderes. Peka fortiter bedeutet, wenn du sündigst, sei mutiger. Im Sinne von, traue Gott zu, dass ihr das vergibt. Wenn du in Sünde fällst, lass dich nicht so fertig machen, dass du deinem Gewissen nachher völlig am Boden liegst. Sondern wenn wir gesündigt haben, dann haben wir einen Fürsprecher. Und deshalb sei stark, denn da ist jemand, der dir vergibt. Ich denke, für uns, die wir vielleicht schon viele Jahre auch Christen sind, ist das auf der einen Seite ein altbekanntes Thema. Auf der anderen Seite merke ich bei mir immer wieder, wie ich auch in diese Grundhaltungen hineinkomme. Ich möchte kein Sünder sein. Ich finde ganz viele Ausreden für alle meine Macken und falschen Dinge. Ich merke, dass ich dem aber nicht davonlaufen kann. Dass es so ist, wie es ist, dann bin ich frustriert drüber, dass es nicht schon besser geworden ist. Dann kommen vielleicht Selbstzweifel und Selbstanklagen, Herr, wie kann das nur sein? Und ich bin überhaupt kein guter und richtiger Christ und eigentlich müsste ich viel mehr kämpfen. Und dann merke ich, wie diese innere Verkrampfung wiederkommt. Und dann sagt Johannes Wolfgang, das schreibe ich dir, damit du nicht sündigst. Ziel ist klar, da müssen wir drüber nicht nachdenken, ja, was das Ziel ist. Aber du darfst zu deiner Sündhaftigkeit stehen, weil der himmlische Vater dich von Herzen liebt, weil sein Sohn Jesus Christus für dich gestorben ist. Und wenn du das als Wirklichkeit immer wieder in deinem alltäglichen Leben als Christ nimmst, dann kämpfst du einen Glaubenskampf, ja. Aber es ist kein Glaubenskrampf, sondern es ist ein Kämpfen, um ein Verändertwerden in seiner Person, aus dem Gedanken heraus, ich bin von einem Vater getragen, der es gut mit mir meint. Und ich bin von Jesus Christus getragen, der sein Leben für mich gegeben hat. Und weil das so ist, darf ich mich verändern, aber nicht verkrampft, sondern aus der Haltung der Gnade heraus. Ich weiß nicht, wo ihr euch vielleicht bei dem, was ich gesagt habe, wiedergefunden habt. Jeder von euch ist da vielleicht an einer anderen Stelle. Aber vielleicht hilft euch dieser Gedanke und dieser ermutigende Gedanke des Johannes. Wir brauchen nicht Sünde leugnen. Wir dürfen zu unserer Sündhaftigkeit stehen, weil wir einen himmlischen Vater haben. Glaubenskampf, aber wir müssen keinen Glaubenskrampf leben. Amen.